Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Vielen Dank, Daniel, für deine Einleitung in diesen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Daniel und ich ja später auch im Zivildienst sogar ein Zimmer geteilt haben. Und jeder, der mal wissen möchte, ob Daniel von den guten Ermahnungen seiner Mutter gelernt hat oder nicht, kann vertrauensvoll auf mich zukommen. Ich gebe gerne Auskunft darüber, ob Daniel von seiner Mutter gelernt hat oder nicht. Wofür sind Freunde da? Wisst ihr, es gibt Orte, die halten wir für unser Zuhause, die sind aber gar nicht unser Zuhause. Was meine ich damit? Debbie kommt gerade aus der Reha, die hat sich, hat sich die Knie machen lassen, aber sie hat zwar... Sie hat zwei neue Kniegelenke bekommen, eins im Februar und jetzt eins vor 6 Wochen. Und es gibt tatsächlich Leute, die fühlen sich in so einer Reha-Klinik zu Hause. Warum? Weil man sich da um die Wehwehchen kümmert und man wird umtüdelt und wie auch immer. Oder ein anderes Beispiel, ein Gefängnis. Es gibt tatsächlich Leute, die fühlen sich im Gefängnis zu Hause. Dort gehören sie hin, weil es sie vor der bösen Welt da draußen schützt. Versteht ihr, was ich sagen will? Was ist unser Zuhause? Und damit meine ich nicht die eigenen 4 Wände, sondern ich meine unser geistliches Zuhause. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Überschrift über eine Predigt so ein bisschen nachdenklich macht, vielleicht sogar auffühlt. Bethaus, oh, das klingt so fromm. Räuberhöhle, Nein. Deswegen gehe ich nicht in einen Gottesdienst. So keine Räuberhöhle. Ist es das nicht? Ist es wirklich nicht ein frommes Bethaus auf der einen Seite oder eine Räuberhöhle auf der anderen Seite? Warum bist du heute Morgen hier? Das ist doch die eigentliche Frage. Warum bist du heute Morgen hier? Was ist der wahre Grund? Hör da doch mal in dich rein. Da sind vielleicht so Antworten wie, naja, ein Christ geht halt sonntags in den Gottesdienst. Es gehört dazu, ist fromm, gehorsam. Oder ich gehe in den Gottesdienst, weil ich mich mit den Menschen so gut verstehe. Ja, die sehe ich die ganze Woche über nicht, aber am Sonntagmorgen und vor allen Dingen nach dem Gottesdienst, wenn es dann ein schönes Tässchen Kaffee gibt und man so ins Gespräch kommt. Es gibt Leute, die kommen deswegen in den Gottesdienst. Oder weil ihnen die Atmosphäre so gut gefällt. Da ist was fürs Herz. Da werde ich so angenommen, wie ich bin. Da kriege ich, was ich brauche. Vielleicht, weil ich auch die Musik so gut leiden mag und mitsinge und in so eine Atmosphäre der Anbetung hineingenommen werde. Das kann auch eine Motivation sein. Es kann auch eine Motivation sein zu sagen, Mensch, da wird aus der Bibel gepredigt und da kann ich für mich was lernen. Und es gibt viele Motivationen, warum wir in den Gottesdienst gehen. Ist das verkehrt? Nö, grundsätzlich eigentlich nicht. Aber ist das der wahre Grund, warum wir in Gottesdienst gehen? Ist der wahre Grund, warum wir in Gottesdienst gehen, ein schönes Gemeindezentrum mit bequemen Kinosesseln, mit einer großen Bühne, mit einem tollen Café? Was ist, wenn das mal nicht mehr da ist? Wird mir dann die Motivation genommen, in einen Gottesdienst zu gehen, weil mir das Äußere wichtiger ist als das Innere? Ist doch mal eine provokative Frage. Was also ist der wahre Grund? Warum gehst du sonntags morgens in einen Gottesdienst? Das ist eine rhetorische Frage. Ich hoffe, diese Frage im Laufe der Predigt zu beantworten. Aber überleg dir bitte ganz genau eine Antwort auf diese Frage, denn sie ist wichtig. Sie entscheidet nämlich darüber, ob das Haus Gottes ein Bethaus oder eine Räuberhöhle ist. Und was das bedeutet, das werde ich gleich noch näher ausführen. Ich möchte so ein bisschen eine biblische Brücke bauen. Dieses Bild kommt euch vielleicht bekannt vor. Der Maler ist Gustave Doré, hat sehr viele religiöse Motive in Bleistift, schwarz-weiß auf Papier gebracht und ist bekannt für seine Bibel, bebilderte Bibel. Und viele dieser Bilder sind sehr plastisch und sehr lebensnah formuliert, halt auch ein bisschen künstlerisch. Aber auf diesem Bild, Szene von Matthäus 21, sehen wir, wie Jesus in Jerusalem einmarschiert. Ja, das ist mal unsere Ausgangsbasis bzw. Eingangsfrage. Das Volk jubelt: Hosianna, wohl dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit unserer Worship-Musik, die wir ganz gerne singen. Wir zitieren aus der Schrift oder wir singen, weil uns die Lieder bekannt sind, weil die Texte gut sind und weil sie mir gut tun. Warum haben die Menschen alle gebrüllt und geschrien, Hosianna, Hosianna, Hosianna? Und warum Jerusalem? Nun, auf den ersten Blick könnte man sagen, naja, Jerusalem war die Hauptstadt des Reiches. Und in der Hauptstadt des Reiches steht normalerweise der Königspalast. Und wer thront im Königspalast? Na, der König. Und wenn Jesus der König der Juden ist, dann ist es doch logisch, dass Jesus mit Pomp und Circumstance in Jerusalem einmarschiert und erstmal zum König geht und sagt: Du König, mach dich vom Acker, ich bin der wahre König. Nein, Jesus geht nicht zum Königspalast, sondern Jesus geht in den Tempel. Jesus geht in den Tempel, dem Wohnort Gottes unter den Menschen seines Volkes. Es zieht Jesus in das Haus seines Vaters. Es zieht Jesus in das Haus seines Vaters. Ist das nicht eine schöne Motivation, in den Gottesdienst zu gehen, weil es dich in das Haus deines Vaters zieht? Machen wir einen Zeitsprung. Und zwar einen Zeitsprung in die Vergangenheit. Da sehen wir, wie Jesus in Jerusalem einmarschiert. Da haben wir es. Und da haben wir eine Szene aus Lukas 2, Vers 39, wo Jesus im Alter von 12 Jahren im Tempel ist. So, was war der kurze Hintergrund? Ganz einfach, als Jesus 12 Jahre alt war, sind seine Eltern mit ihm auf eine Pilgerreise von Nazareth nach Jerusalem. Dort haben sie das mehrtägige Passafest gefeiert. Und als das Passafest vorbei war, das natürlich von Gottesdiensten im Tempel und so weiter begleitet war, da macht sich Familie Maria und Josef wieder auf den Weg nach Nazareth. Und weil es eine größere Gruppe war, mit denen sie unterwegs waren, haben sie gedacht, doch, der Bub wird schon irgendwo sein. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, der Bub ist aber nicht da. Also voll Unruhe sind sie wieder nach Jerusalem zurück. Und wo finden sie ihn? Im Tempel. Das muss man sich mal überlegen. Der Junge ist 12 Jahre alt. 12 Jahre alt und er ist im Tempel, nicht am Spielplatz, nicht im Museum, nicht sonst auf irgendeiner Sightseeing-Tour, er ist im Tempel. Es zieht Jesus in das Haus seines Vaters. Deshalb zieht er in Jerusalem ein, um sich vorzubereiten auf das, was vor ihm liegt. Im Alter von 12 Jahren zieht es ihn in das Haus seines Vaters. Finden wir hier Parallelen, die mit unserer Frage, warum gehen wir in den Gottesdienst? Worauf bereiten wir uns vor? Wie bereiten wir uns auf das Leben und den Auftrag vor, den Gott für uns hat? Zieht es uns in die Nähe des Vaters? Und Jesus antwortet, so wie ich jetzt sagen würde, dass ein 12-jähriger Sohn nicht in der Regel antwortet. Nämlich, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss? Muss, ein 12-jähriger muss mehr als aufräumen. Er muss in dem sein, was seines Vaters ist. Verstehen wir das? Er muss in dem sein, was seines Vaters ist. Und spätestens hier kriege ich für mich ein schlechtes Gewissen. Was drückt denn diese Aussage Jesu aus? Wusstet ihr nicht? Liebe Eltern, ihr kennt mich seit 12 Jahren. Wisst ihr denn nicht, wo ich sein muss? Ein 12-jähriger maßregelt seine Eltern. Wisst ihr nicht, wo ich sein muss? Und steckt in diesem Sein müssen nicht eine gewisse Gesetzlichkeit? Warum muss er denn? Was treibt ihn denn? Was motiviert ihn denn? Ich muss dort sein, was meines Vaters ist. Die Neues Leben Bibel übersetzt diesen Vers mit, dass ich mich mit den Dingen meines Vaters beschäftigen muss. Dass ich mich mit den Dingen meines Vaters beschäftigen muss. Ein 12-jähriger Bub legt hier eine Reife an den Tag, den mich als fast 63-Jährigen wirklich blass dastehen lässt. Was tut Jesus? Lukas 2, Vers 46, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Der saß also nicht einfach nur still und stumm in einem Gottesdienst und ließ die Liturgie über sich ergehen. Nein, er hörte, er lernte und er stellte Fragen. Da fand ein Dialog statt. Jesus saß mitten unter denen, die das Gesetz studiert hatten und ihr Wissen an ihre Schüler weitergaben. Und durch seine Fragestellung und durch die Antworten, die er bekam, durch diesen Dialog, zeigte Jesus in einer für mich sehr eindrucksvollen Art und Weise einen Wissensdurst und eine Lernbereitschaft. Verstehen wir, warum Jesus in späteren Jahren so aus der Schrift zitieren konnte? Warum er die Schrift erklären konnte? Das kam nicht alles nur von Inspiration, naja, Jesus, der Sohn Gottes. Er hat sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt. Er hat sich mit dem Vater auseinandergesetzt. Und er hat es dort getan, wo er genau das bekommt, nämlich im Tempel. Es zog ihn in das Haus seines Vaters. Wie gut kennen wir den Vater? Wie viel lernen wir über den Vater? Nicht vergessen, ein 12-Jähriger wollte lernen und verstehen, was es mit dem Vater auf sich hatte. Und zwar im Haus des Vaters, dem Tempel. Und wisst ihr, ich gestehe das gerne zu, das macht mich sehr, sehr nachdenklich. Und das macht mich traurig, wenn ich an viele unserer Gottesdienste und unsere Motivation denke. Darf ich das mal ein bisschen provozieren? Denkt mal mit, bleibt mal mit in diesem Gedankengang drin. Würde ich, so wie Jesus, im Glauben und in der Beziehung zu meinem geliebten himmlischen Vater weiterkommen wollen, Würde ich dann nicht meine Bibel mitbringen? Und würde ich mir nicht Notizen machen? Und würde ich diese Notizen nicht zu Hause nochmal überdenken und überarbeiten und besprechen und vertiefen, um sicherzustellen, dass das, was ich im Gottesdienst am Sonntag gelernt habe, dass ich auch wirklich was gelernt habe, dass es nicht nur meinen Kopf mit Wissen füllt, sondern mein Herz und meine Seele mit Erkenntnis, weil ich doch den Vater kennenlernen will. Und müsste ich dann nicht weitergehen und sagen, das, was ich zu Hause reflektiere, darüber möchte ich im Gespräch bleiben mit anderen. Ich möchte mir daraus geistliche Ziele formulieren. Und aus diesen geistlichen Zielen heraus fordere ich die Gemeindeleitung auf, mir bei diesem Prozess zu helfen, geistlich zu wachsen und sich mit mir und für mich einzusetzen. Und würde ich das nicht, was ich lerne, auch mit anderen gerne teilen wollen, von dem, was ich von meinem himmlischen Vater lerne? Und beginnt das nicht in der eigenen Ehe und in der eigenen Familie und im eigenen Freundeskreis und im eigenen Umfeld und in der eigenen Gemeinde? Habe ich das jetzt alles ein bisschen zu idealistisch formuliert? Und ich möchte diesen Gedankengang zugegebenermaßen etwas provozierend, aber angemessen, noch weiter zuspitzen. Hier ist nämlich Jesus, nachdem er in Jerusalem einmarschiert ist, Matthäus Kapitel 21, und was macht er? Er macht sich aus Seilen eine Peitsche und er treibt bestimmte Menschen aus dem Vorhof des Tempels raus. Das Erste, was er also im Tempel macht, ist nicht einer Liturgie folgen, sondern er bereitet vor. Er bereitet vor. Matthäus 21, Vers 12 und 13. Er trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um. Und Jesus sagte zu ihnen, es ist geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets heißen. Ihr macht aus ihm eine Höhle für Räuber. Junge, Junge, Jesus, da hast du aber einen ganz schönen Anspruch. Ist denn der Anspruch gerechtfertigt? Was ist denn jetzt mit deiner Liebe? Hey, Jesus, love. Geduld für alle Menschen, Vergebung für alle Menschen. Was ist denn daraus jetzt geworden? Du nimmst einen Strick, machst eine Peitsche draus und lässt die auf dem Rücken der verschiedensten Händler runtergehen und schreist und brüllst und säuberst den ganzen Vorplatz und alles flieht vor dir? Ist das der Jesus, den wir kennen, der uns bekannt ist? Ist das dieser Jesus, den wir so manchmal vor unserem inneren Auge sehen, das passt irgendwie gar nicht mit dem Jesus, der hier beschrieben wird, oder nicht? Was ist also die Brücke zum Verständnis? Was müssen wir verstehen, um auch diese Handlung Jesu zu verstehen, wenn wir die Übertragung auf uns und unseren Gottesdienst besuchen, das versuchen zu lernen, was für uns dran ist? Was für einen ehrlichen Spiegel hält Jesus den Juden seiner Zeit und letztlich auch uns heute entgegen. Auch wenn es weh tut, das ist okay. Es darf auch mal wehtun. Schauen wir uns diese Szene mal der Reihe nach an. Jesus trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und Jesus sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets heißen, ihr aber macht aus ihm eine Höhle für Räuber. Dieser eine Vers, der beinhaltet vier Aussagen und ich halte diese vier Aussagen für absolut wichtig. Aussage Nummer eins, Jesus spricht. Jesus spricht. Das heißt, überall dort, wo Jesus spricht, sollten wir auch in besonderer Weise zuhören, nicht wahr? Ist ja nicht irgendjemand, ist Jesus. In diesem Fall spricht er keine Einladung aus, sondern er formuliert eine Warnung. Eine Warnung. Er spricht Missstände ohne Umschweife, ohne schöne Worte, mit nackter Realität an. Hier ist kein Bethaus, hier ist eine Räuberhöhle. Und ihr habt sie zur Räuberhöhle gemacht. Okay, diese Worte müssen erstmal wirken. Hat Jesus überhaupt die Autorität, mir sowas zu sagen? Ja, das Wort Jesu ist gültig. Zeitlos gültig. Es ist herausfordernd. Und auf dieses Wort, auf die Worte Jesu, sollten wir hören, es wirken lassen und unser Verhalten ändern. Und zwar von innen nach außen. Denn was wollen wir denn? Wir wollen doch dem Vater im Gottesdienst begegnen. Wie ist dann unsere Vorbereitung? Wir hören auf das, was Jesus spricht. Zweitens, er zitiert Schriftwort. Ich halte diesen kleinen ergänzenden Informationsschub für äußerst wichtig. Das, was Jesus Autorität gibt, ist nicht seine Emotionalität. Es ist nicht das, was er zu sagen hat, weil er davon überzeugt ist, weil schließlich war er als Zwölfjähriger im Tempel und hat da schon mit den Weisen rumdiskutiert und hat sich jetzt bis Anfang seiner 30er, so 32, 33 Jahre, ein Wissen und eine Kenntnis und ein Verständnis angeeignet. Da konnte kein weiser Pharisäer und Schriftgelehrter vor bestehen. Selbst ein Nikodemus wurde mundtot gemacht. Würde Jesus, Achtung, würde Jesus nur aus eigenem Ermessen seine eigenen Worte sprechen, wären sie nichts wert. Wären sie nichts wert. Was also tut er? Er spricht Worte Gottes. Er spricht Worte Gottes. Das ist, was ihn legitimiert zu sprechen. Nicht aus sich heraus, sondern das, was der Vater sagt. Und wie zeigt sich das? Er zitiert aus Jesaja 56, Vers 7 und aus Jeremia 7, Vers 11. Ich habe euch die Verse hier mal angeschlagen. Jesaja 56, denn mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Ist denn dieses Haus, das meinen Namen trägt, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Also Jesus zitiert das Bethaus und die Räuberhöhle nicht aus sich heraus, sondern er zitiert es aus der Schrift heraus. Aus der Schrift heraus. Und das ist wichtig. Wie wichtig ist eine schriftgemäße Predigt? Wie wichtig ist es, auf eine schriftgemäße Predigt zu hören? Denn es sind Worte Gottes für uns wichtig im Haus des Vaters. Ganz wichtig. Das dritte ist hier das Gebetshaus. Gehen wir da noch mal ein bisschen näher drauf ein. Was tut man in einem Gebetshaus? Jetzt sagt nicht beten. Natürlich beten. Aber wie? Wie? Im Haus Gottes darf der Gläubige die Gegenwart Gottes bedenken und ihm sein Herz öffnen. Ist das nicht schön? In einem Gottesdienst dürfen wir uns in die Gegenwart des Vaters begeben, an ihn denken und ihm unser Herz öffnen. Wie kommst du sonntags morgens vorbereitet in den Gottesdienst? Das ist doch die Herausforderung. Kommst du in angemessener Haltung in das Bethaus, in das Haus der Begegnung mit dem lebendigen Vater? Gebet als Ausdruck der bedürftigen Seele vor seinem Schöpfer. Gebet als Dialog, als Gespräch mit Gott. Was für ein großes Vorrecht. Und wie wenig machen wir heute Gebrauch von diesem Gnadengeschenk, weil wir so wenig nicht nur vom Beten reden, sondern auch so wenig beten und das auch miteinander. Wir beten viel zu wenig miteinander. Gott hat ein offenes Ohr für das Gebet seiner Kinder, für Anbetung, für Dank, für Fürbitte, für Festlegung, für Hingabe. Da kann eine Gemeinschaft im Einzelnen gute, wertvolle Impulse geben, Ermutigung, Begleitung. Das findet jemand im Haus des Gebetes, der kommt und Gott gegenüber sein Herz öffnet. Was ist das Pendant? Die Räuberhöhle. Interessanterweise wird hier dasselbe Gebäude beschrieben. Für den einen ist es ein Gebetshaus und für den anderen ist es eine Räuberhöhle, beziehungsweise der andere macht aus dem Bethaus eine Räuberhöhle. Was hat es damit auf sich? Also die Szene macht ja deutlich, die Kaufleute, Wechsler, Händler, die sind angesprochen. Und sie sind es doch diejenigen, die das Geld wechseln von Gläubigen, die aus der ganzen Welt, Juden aus der ganzen Welt, die nach Jerusalem kommen, um im Tempel Tiere fürs Opfer zu kaufen mit unterschiedlichsten Währungen. Also liegt es doch eigentlich auf der Hand, dass es da noch eine Stelle gibt, wo man mit seinen unterschiedlichen Währungen Münzen in die Tempelwährung tauschen kann, damit man mit dieser Tempelwährung Opfertiere kaufen kann, um Gottesdienst zu feiern, Tiere zu opfern. Was ist daran denn so falsch? Ist das denn nicht ein guter Zweck? Was also macht das Bethaus zur Räuberhöhle und was macht die Betenden zu Räubern? Nun, diese Geldwechsler und diese Kaufleute, diese Händler, die verkaufen ja nicht selbstlos, sondern sie verkaufen zu Wucherpreisen. Und damit bereichern sie sich nicht nur selber, sondern sie bereichern auch die, die dahinter stehen. Also die Leiter der Tempelgottesdienste, die Wachleute und wer auch immer da noch mit versteckter Hand diese aufhält, um seine Gelder zu kassieren. Das heißt also, hier geschieht Unrecht. Der Wucher ist ein Unrecht, Bestechung ist ein Unrecht. Und das geschieht im Haus Gottes? Aber das ist nicht alles. Eine Räuberhöhle, was ist das? Eine Höhle ist doch ein Ort, von dem die Räuber ausgehen, ihr Unwesen treiben und ihre Beute in die Höhle bringen. Was hat das denn mit dem Tempel zu tun? Eine Höhle gewährt dem Räuber Sicherheit. Das heißt also, das, was die Geldwechsler und die Tierverkäufer und so weiter, die Kaufleute, sie wähnen sich im Haus Gottes in Sicherheit, ihre Sünde und ihre falsche Haltung und Einstellung weiter auszuüben. Und was passiert dadurch? Sie verhindern genau das, warum Menschen in den Tempel kommen sollen, nämlich sich Gott zu öffnen. Gott zu sich sprechen lassen und das Leben an Gottes Maßstäben zu überprüfen und nach Gottes Maßstäben auszubauen. Das heißt also, hier wird etwas verhindert, nämlich Gnade und Vergebung und Demut. Und es wird legitimiert, indem Sünde im Haus Gottes erlaubt wird. Das macht das Bethaus zu einer Räuberhöhle. Das Haus Gottes wird zum Ort, an dem Sünde geduldet, gefördert und Buße verhindert wird. Nämlich bei den Menschen, die mit einem reinen Herzen in dem Gottesdienst ihren himmlischen Vater anbeten wollen, die ihm begegnen wollen. Und dieses Räubertum hat im Tempel Gottes kein Bestandsrecht. Und das hat Jesus eingefordert. Was sollen Gläubige im Tempel denn empfangen? Ein Kommentar schreibt, von ihm empfangen die Sünder die Vollmacht zum Gebet, die Vergebung ihrer Schulden, die Einigung zur einträchtigen Gemeinde, die gemeinsame Feier, die die Herrlichkeit der göttlichen Gnade preist. Das ist, was der Gläubige im Bethaus empfängt. Was für ein Schatz, was für ein Reichtum, was für ein Angebot. Aus dem, was sich aus dem harten Urteil Jesu über das Handeln und Verhalten im Tempel ergibt, stellt sich doch uns diese Frage, wie sieht es denn mit unserer eigenen Einstellung, mit unserer Haltung, mit unserer Handlung aus, wie wir das Haus Gottes sehen, wie wir es betreten und wie wir uns auf die Begegnung mit Gott selber vorbereiten. Jesus selber gibt in einem anderen Gleichnis im Tempel seinen Jüngern gegenüber eine Antwort. Und ich finde es immer besser, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und vor allen Dingen, wenn Jesus eine Frage beantwortet, die sich aus einer anderen Thematik heraus ergibt. Es kann uns doch nichts Besseres passieren. Also, worum geht es? Es geht um ein Gleichnis, in dem zwei Männer im Tempel eine gewisse Handlung vollziehen. Höchst spannend, höchst interessant. Lukas 18, Abvers 10. Zwei Männer gingen in den Tempel hinauf, um was zu tun? Um zu beten. Sie tun also so, als wäre der Tempel ein Bethaus. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Boah, was für ein Vergleich, was für ein Gleichnis. Das sind doch beide Sünder. Und die kommen in das Bethaus, um zu beten? Zwei Sünder? Jesus, interessantes Spannungsfeld. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich so: Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Menschen. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie der Zöllner dort. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Schnief, Trief, Selbsthudelei. Der Zöllner dagegen stand von ferne und mochte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Was für ein Vergleich! Zwei Männer gehen in den Tempel. Für den einen wird der Tempel zum Bethaus, für den anderen bleibt er Räuberhöhle, selbstgemachte Räuberhöhle. Was macht denn der Pharisäer genau? Er rechtfertigt sich vor Gott und den Menschen mitten in der Gemeinde. Er stand im Mittelfeld der Gemeinde. Ich finde das Bild so wunderschön. Damit ihn jeder sieht und damit auch jeder sein Geldstück sieht, das er da großzügig einwirft, sein frommes Getue. Was zeigt er nicht? Er zeigt kein demütiges Herz. Er hat keine Erkenntnis seines Stolzes. Und das ist das Fatale, er macht sich durch das, was er tut und sagt, Gott gnädig bzw. gehorsam. Er macht sich Gott gehorsam. Gott, nach all dem, was ich tue, erwarte ich jetzt von dir aber auch deinen Segen. Räuberhöhle. Räuberhöhle. Aus dem Gestohlenen Gottes Segen erbitten, ist nichts anderes als Diebstahl. Sich Gott untertan machen durch das, was man tut, wie man sich gibt, als ob Gott diesen Pharisäer belohnen müsste. Der hat das wirklich geglaubt. Frage: Rechtfertigt ihn das vor Gott? Und was macht der Zöllner? Er steht nicht im Rampenlicht, er steht abseits. Niemand sieht ihn, bis auf Jesus. Jesus achtet auf den Einzelnen. Jesus achtet auf jeden Einzelnen von uns. Und er sieht den Pharisäer genauso, wie er den Zöllner sieht. Der Zöllner nimmt das, was er getan hat, erkennt sich als ungerecht und unwürdig vor Gott. Er bekennt demütig seine Sünde und bittet um Gnade. Gott, sei mir Sünder gnädig. Was für ein Gebet im Bethaus Gottes. Wisst ihr, und auch wenn es sich hier um ein Gleichnis handelt, sind seine Aussagekraft und sein Pragmatismus doch ungemein deutlich. Bethaus oder Räuberhöhle? Das ist ja hier diese Frage. Was ist denn nun der Tempel? Viele halten ihn für ein Bethaus und leben doch weiter in der Räuberhöhle ihres Herzens, ihres Stolzes, ihrer mangelnden Vergebungsbereitschaft, ihrer Hochmut, in dem, was sie geben, ob es Geld ist oder Zeit oder Talent oder irgendwas, und meinen, sich dadurch rechtfertigen zu können. Wenige jedoch kommen mit dieser Haltung vor dem lebendigen Gott zu stehen. Und Geschwister, das betrifft uns doch alle. Es betrifft uns alle. Vor dem lebendigen Gott zu stehen, beschmutzt durch die tägliche Sünde, nur um für Gnade beten zu können. Um Gnade bitten zu können. Um Gnade flehen zu können. Die Gott denen gewährt, die bereit sind, sich vor ihm zu demütigen. Kommen wir zurück zu unserer Ausgangsphrase. Was prägt dich, was prägt uns, was prägt die KFB, wenn wir uns zum Gottesdienst treffen? Der Unterschied zwischen Bethaus und Räuberhöhle liegt in der Haltung. Mit welcher Haltung kommst du am Sonntagmorgen durch diese Tür? Das ist die Frage. Aus der Haltung ergibt sich die Handlung. Was ist das Besondere an diesem schuldigen Zöllner? Offensichtlich hat er falsch gehandelt. Er hat gestohlen. Dafür waren die Zöllner bekannt. Überhöhte Tarife, in die eigene Tasche wirtschaften, Freund mit dem Feind zu sein. Was ist das Besondere an diesem schuldigen Zöllner? Jetzt hört genau zu. Der Zöllner erlebt im Bethaus Gottes eine Erschütterung in seiner Seele. Er erlebt eine Erschütterung in seiner Seele. Gott sei Dank gibt es auch unter uns Menschen im Tempel, in der Gemeinde, im Bethaus Gottes, die, wenn sie Gott begegnen, eine Erschütterung in ihrer Seele verspüren. Der Tempel erinnert den Zöllner an seine Sünde. Die Gemeinde erinnert uns an unsere Sünde. Der Zöllner bittet und betet um Hilfe. Wer ist der Helfer? Gott. Gott ist der Helfer. Lesen wir Psalm 55, Vers 17. Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Psalm 55, Vers 17. Ich aber rufe zu Gott und der Herr wird mir helfen. Jesaja 41, Vers 13. Jesaja 41, Vers 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Hebräer 13, Vers 6, Hebräer 13, Vers 6, also hinten in der Bibel vor Offenbarung. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deswegen fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Der Herr ist mein Helfer. Ist das nicht eine wunderbare Wahrheit? Darf der Zöllner diese Bitte überhaupt als Gebet formulieren? Dürfen wir Sünder diese Bitte als Gebet formulieren? Ja, darf er. Und das dürfen wir auch. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich sage euch, Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, ganz anders, als es bei jenem der Fall war. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ist das nicht schön? Wenn die Seele eines Menschen erschüttert ist, wird es gesehen. Und wenn ein Mensch auf die Erschütterung seiner Seele reagiert, reagiert auch Gott, der Vater, in seinem Sohn Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was sagt Jesus über Menschen, die mit ihrer Sünde zu ihm kommen und um Gnade bitten? Höre gut zu, Sünder. Dein Gebet ist erhört. Dein Gebet ist erhört. Gott hat dir verziehen. Du hast Gottes Wohlgefallen und bist vor ihm gerecht. Bethaus. Bethaus. Das ist es doch, worum es im Bethaus des Vaters geht. Dafür brauchen wir nicht einen Tempel aus Gold und Steinen. Dafür haben wir einen neuen Tempel. Jesus, der neue Leib, die Gemeinde, die lebendigen Steine, die sich in diesen neuen Tempel einbinden lassen. Eine neue Gemeinde, eine neue Gerechtigkeit aus Gnade durch Glauben. Bethaus bleibt Bethaus und kann so schnell zur Räuberhöhle werden. Auch im neuen Bund. Warum ist der regelmäßige Gottesdienstbesuch so wichtig? Warum ist der regelmäßige Gottesdienstbesuch und die angemessene Haltung so wichtig? Psalm 34, Vers 19 sagt: Der Herr ist nahe den zerbrochenen Herzen und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Wisst ihr, ich glaube, eines der bösen Tendenzen, der schlimmen Tendenzen unserer heutigen Zeit ist eine große Unverbindlichkeit. Eine Unverbindlichkeit zur Unregelmäßigkeit. Eine Unverbindlichkeit zur spontanen Entscheidung. Ja, komme ich oder komme ich nicht? Je nachdem, ob ich was Besseres finde oder nichts anderes habe. Was uns fehlt, ist eine Festlegung. Und diese Festlegung beginnt damit, dass ich sage, ich gehe ins Bethaus des Herrn. Und wenn ich gehe, bereite ich mein Herz vor. Und wenn ich dort bin, dann diene ich Gott, der auf mich wartet, wie ein Vater auf sein Kind wartet, der auf meine Einstellung achtet und der hilft. Eine neue Gerechtigkeit aus Gnade durch Glauben. Und ich würde gerne mit euch mal so ein paar Punkte leicht andenken, was es bedeutet, wenn wir mit der richtigen Haltung in das Bethaus Gottes gehen. Die Art und Weise, wie wir uns sonntags auf einen Gottesdienst vorbereiten, wie wir uns auf den Gottesdienst einlassen, wie wir mit der Liturgie umgehen, also dem Gottesdienstablauf, und was wir davon mitnehmen, nicht am Ausgang hier lassen, mitnehmen in unsere Häuser, in unsere Herzen, in unseren Alltag. Das Erste, was mir so spontan einfällt, ich habe die Punkte da mal gelistet: In der Gegenwart Gottes darf ich Mensch sein. Ist das nicht schön? Ich muss nicht Pharisäer spielen. Ich bin Zöllner. Jesus schaut tiefer und er sieht mich da, wo ich bin. Ich darf Mensch sein. Auch der unwürdigste Sünder darf mit der richtigen Haltung vor Gott treten. Gott achtet auf mich, den Einzelnen, den Pharisäer und den Zöllner. Ein zweiter Gedanke, die Heiligung vor dem heiligen Gott ist primäre Aufgabe und Privileg jedes Christen. Heiligung vor dem heiligen Gott ist primäre Aufgabe und Privileg jedes Christen. Was bedeutet das? Die Haltung, mit der ich sonntags in den Gottesdienst gehe, bestimmt auch meine Handlung unter der Woche. Sollte es so nicht sein? Ein weiterer Gedanke. Heiligung ist Erneuerung und Zuspruch. Zuspruch. Die Erneuerung, die kommt nur, indem ich mich öffne. Jesus reagiert darauf und er spricht dir etwas zu. Dein Gebet ist erhört. Gott hat dir verziehen. Du hast Gottes Wohlgefallen und bist vor ihm gerecht. Wollen wir nicht so befreit und erlöst in das Bethaus, wo wir dem Vater begegnen und uns ihm gegenüber öffnen können? Heiligung, primäre Aufgabe und Privileg. Und in der Heiligung liegt dann eine Erneuerung und ein Zuspruch. Wir haben es gerade gehört. Ich darf aufatmen, Gottes Wort annehmen, mein Leben neu ausrichten und als Kind Gottes ausleben. Und das darf ich jeden Sonntag tun. Denn jeder von uns kommt jeden Sonntag als Zöllner hierhin. Das ist keine Anklage, kein Vorwurf, das ist nur eine Feststellung. Aber hier ist der Ort, wo wir auch als Sünder vor Gott treten, bekennen, Vergebung empfangen und eine neue Hinwendung und einen neuen Zuspruch für das Leben und für die kommende Woche bekommen können. Was für ein Vorrecht. Ich bin bedürftig. Du bist bedürftig und hier wird dein Mangel gestillt durch den Zuspruch, den Jesus dir gibt. Dir ist vergeben. Komm zu deines Herrn. Trete ein zu deines Herrn Freude. Im Haus Gottes bin ich eingeladen. Warum? Weil ich so selbstverliebt und selbstgerecht bin? Nein. Weil ich geliebt bin. Ich darf bis ins Allerheiligste vordringen, weil dort der Vater sehnsüchtig auf mich wartet. Aber Vorsicht! In diesem Allerheiligsten wird auch alles sichtbar und wird alles heilig. Deswegen scheut sich der Pharisäer vor der Begegnung mit diesem heiligen Gott. Warum? Weil er mit seiner Selbstgerechtigkeit keinen Bestand hat. Er trägt, deswegen geht auch der Geldwechsler nicht in diesen Ort. Warum? Weil er seine Haltung und sein Verhalten ändern müsste. Und der Preis ist ihnen zu hoch. Das bedeutet ja, sie verdienen weniger. Keine Buße, keine Umkehr. Diese Menschen, die sind eingeladen, aber sie kommen von alleine nicht. Sie kommen von alleine nicht. Wer darf denn kommen? Der, der einsieht, der, der versteht und der, der für diese Erkenntnis dankbar ist. Ich bin ganz von dem abhängig, vor den ich trete und den ich anbete und den ich bitte, mir zu helfen. Ich bin arm, er ist reich. Ich sehe nur auf meine Anliegen. Er trägt die Anliegen der Welt in seinem großen Plan. Ich bin ungeduldig, er ist geduldig. Deswegen antwortet er auch nicht immer auf alle meine Gebete, weil er ein anderes Bild hat und er weiß, was ich brauche. Und deswegen bete ich trotzdem weiter im Bethaus Gottes, weil ich Gott vertraue. Mir fehlt Liebe, er liebt unbegrenzt. Ich bin schwach, er ist souverän und mächtig. Er lädt mich ein, lade ich ihn ein? Als Kind Gottes lade ich meinen Vater zu mir ein, findet dann Begegnung im Haus des Gebetes statt. Im Gottesdienst segnet mich Gott durch mein offenes, gereinigtes Herz ihm gegenüber. Wird da nicht der Lobpreis ehrlich? Wird das Herz nicht offen, sein Wort, auf sein Wort zu hören, es anzunehmen? Und werden die Hände und die Füße nicht zum Dienst bereit? Und dann wird aus dem Ort der Sammlung ein Ort der Sendung. Und diese beiden Begriffe sind euch in der KFB gut bekannt. Das Haus des Gebetes ist nicht ein exklusiver Ort für egoistisch-religiös veranlagte Menschen. Es ist ein Ort der Sammlung auf Einladung von Gott selber. Und aus ihm wird ein Ort der Sendung in die Stadt und in die Welt hinein. Denn es geht nicht um dich. Und es geht alles um dich. Und erst wenn wir das verstehen, dann wird aus Räuberhöhle Bethaus. Und dann kommt Begegnung mit dem heiligen Gott zustande, den ich als Vater erkennen und der in mein Leben Wahrheit sprechen und der mich segnen möchte mit dem, was ich brauche, um ihn zu erkennen und ihm zu dienen. Naomi hat es zwischen den Liedern zitiert und ich möchte noch mal einige Verse aus Psalm 103 zitieren und ich möchte dich einladen. Bete diese Psalmworte in deinem Herzen mit. Lobe den Herrn, meine Seele. Und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben erlöst vom Verderben, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, voller Langmut und reich an Güte. Er wird nicht ewig hadern und den Zorn nicht immer da festhalten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Missetaten. Nein, so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihm Ehrfurcht entgegenbringen. Bethaus. Komm raus aus deiner Räuberhöhle. Tritt ein in das Bethaus, in dem der Vater mit dir Gemeinschaft haben möchte. In dieser Gemeinschaft findet Veränderung statt. Zu deinem Wohl, zu seiner Ehre. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du damals den Menschen gegenüber auch so ehrlich und offen warst. Und dass du uns durch deine Evangelien einen Einblick in dein Leben und dein Wirken und Dinge, die für uns wichtig sind, zu wissen. Was hast du mit 12 Jahren schon alles gemacht und gewusst und wie hast du herausgefordert und wie hast du aufgenommen und was ist aus dir geworden? Herr, ich sehe so viel Potenzial auch in unseren Gemeinden. Ich sehe so viele Begabungen und ich sehe so viele Möglichkeiten. Ich sehe so viel Ergänzung. Und ich lobe und preise dich dafür, dass du uns nach wie vor einlädst in dein Bethaus. Deswegen bitte ich dich, Herr, begegne jedem einzelnen Bruder, jeder einzelnen Schwester auf seine, auf ihre Weise. Herr, wir kommen vor dich in dem Wissen, du siehst uns alle, jeden Einzelnen. Und du weißt ganz genau, wo es bei uns hapert, wo es bei uns liegt, woran es bei uns scheitert. Und du stößt den nicht weg, der sich vor dir demütigt, der um Gnade bittet, dem sprichst du dein: Ich sehe dich, ich vergebe dir, ich segne dich zu. Was für ein Vorrecht. Hilf uns, himmlischer Vater, immer wieder in der Herausforderung aus unserem abenteuerlichen Leben und unserem abenteuerlichen Deutschland, sonntagsmorgens hier hinzukommen. In das Bethaus, in die Begegnung mit dir, dem Lebendigen, dem, der unsere Zukunft in der Hand hält. dem, der unsere Herzen segnen möchte, mit dem, was wir brauchen, um wieder in den Alltag zurückzugehen. Danke für den Reichtum, den du uns schenken möchtest. Herr, und ich bete für meine Geschwister hier in Bruchsal, dass du sie bereit machst, dir zu begegnen und in der Begegnung mit dir eine ganz andere Art von Gemeinschaft untereinander zu leben und diese Gemeinde zu gestalten in ihren Formen, Strukturen, in ihren Aufgaben. Denn du bist es, Herr, um den es geht, nicht um uns. So bitte ich dich um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.